Der Planet hat Fieber und höhere Temperaturen verursachen zerstörerisches Wetter. Wir sehen immer klarer die Evidenz, dass der Klimawandel einzelne Extremwetterereignisse heute schon beeinflusst. Wir müssen uns darauf einstellen, dass Unwetterereignisse häufiger und heftiger auftreten, auch in Regionen, die bisher noch nicht so unmittelbar betroffen waren.
Das sagte Tobias Grimm, Chefklimatologe der Münchner Rück, gegenüber dem SWR. Auch deswegen nehmen jetzt Diskussionen um eine Pflichtversicherung für Häuser in Deutschland Fahrt auf. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update, der Klimanachrichten-Podcast von Klimareporter und der Taz. Und wir sprechen über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Ich bin Verena Kern von Klimareporter und ich spreche heute mit Jonas Waag von der Taz. Hallo Jonas.
Hi Verena. Ihr hört die Folge vom 6. Februar 2026 und das sind heute unsere drei Themen. Zuerst sprechen wir darüber, wie Versicherungen in einer immer gefährlicheren Welt funktionieren sollen. Danach geht es um die Dämmung von Häusern und warum die Sanierungsrate abnimmt. Und zum Schluss widmen wir uns dem Verkehrspräsidenten des ADAC, der zurücktreten musste.
Zum Thema Nummer 1. Wir haben ja Anfang Januar über die Schäden gesprochen, die 2025 von Naturkatastrophen verursacht wurden. Das waren insgesamt 224 Milliarden US-Dollar weltweit. Die Münchner Rück, also ein Rückversicherer, der diese Zahlen jedes Jahr erhebt, die warnt davor, dass Megakatastrophen wie Hurricanes zwar weiterhin recht unberechenbar sind, in manchen Jahren machen sie viel kaputt, in anderen weniger, aber die in Anführungszeichen normalen Katastrophen wie Hochwasser, Gewitter und Waldbrände verursachen jedes Jahr immer mehr Schäden. 2025 waren es 166 Milliarden US-Dollar, 30 Milliarden mehr als im Durchschnitt der vergangenen 10 Jahre. Zitat Münchner Rück: Der Trend zeigt nach oben.
Und eins der vielen Probleme dabei ist, dass in Deutschland nur 57% der HausbesitzerInnen gegen alle diese sogenannten Elementarschäden versichert sind. Denn normale Wohnhausversicherungen, die beinhalten keine Versicherung gegen Überschwemmungen. Deshalb muss bei großen Katastrophen wie der Flut 2021 im Ahrtal der Staat einspringen. Aber auch bei weniger dramatischen, aber trotzdem teuren Hochwässern, wie um Neujahr 2024 oder im Sommer 2024, da muss auch der Staat einspringen und viele Bundesländer fordern deswegen seit Jahren eine verpflichtende Versicherung gegen Naturkatastrophen, eine sogenannte Pflichtelementarschutzversicherung oder Elementarschadensversicherung.
Unter der Ampelregierung ist das an der FDP gescheitert und jetzt im Koalitionsvertrag von CDU und SPD steht aber, dass die schwarz-rote Regierung so eine Pflichtversicherung einführen will, möglicherweise mit einer Ausstiegsklausel. An der Umsetzung arbeitet das Bundesjustizministerium gerade, aber einen Zeitplan kann es noch nicht nennen. Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, GDV, geht aber davon aus, dass das Gesetzgebungsverfahren Ende des Jahres beginnen wird. Das hat der Verband am Mittwoch gesagt und deswegen sprechen wir auch heute darüber. Denn GDV-Präsident Norbert Rollinger hat einen Vorschlag seines Lobbyverbands vorgestellt, wie man die Versicherungsdichte in Deutschland erhöhen könnte, ohne eine Pflichtversicherung einzuführen.
Den Vorschlag hat der GDV schon im Dezember veröffentlicht und er sieht folgendermaßen aus. Versicherungen für Gebäude in Hochrisikolagen sollen in einem eigenen Topf namens Elementar-Re gebündelt werden. Der GDV geht von etwa 400.000 Häusern aus, die in diesen Topf landen. Die Kosten für deren Versicherungen werden begrenzt und die Lücke zur eigentlich risikogerechten Prämie wird auf alle anderen Versicherten verteilt. Denn diese 400.000 Häuser stehen in dermaßen gefährlichen Regionen, dass Versicherer eigentlich gar keine Versicherung anbieten wollen. Elementar-Re soll dafür sorgen, dass diese Versicherungen bezahlbar bleiben, aber die Versicherer sich damit nicht übermäßiges Risiko auf die Bilanzen holen, weil im Schadensfall alle anderen Versicherten mit einspielen.
Der Staat soll nur bezahlen, wenn eine Naturkatastrophe Schäden von mehr als 30 Milliarden Euro verursacht. Zum Vergleich, die Ahrtalflut 2021 hat Schäden in Höhe von etwa 40 Milliarden Euro verursacht. Bund und Länder haben zum Wiederaufbau etwa 30 Milliarden beigesteuert. Und was im Koalitionsvertrag noch offen gehalten wurde, ist beim GdV-Vorschlag mit drin eine Ausstiegsklausel. Das heißt, wer nicht möchte, dass seine Wohngebäudeversicherung auch Überschwemmungen abdeckt, der kann sich dagegen entscheiden. Und wenn es nach dem GdV geht, erhält man dann allerdings auch keine staatliche Unterstützung.
Kritik am Vorschlag kommt vom Bund der Versicherten BDV, der sich als Verbraucherschutzorganisation versteht, aber für Mitglieder auch Gruppenversicherungen anbietet. Steffen Rehmke vom BDV sagt, Zitat, die vom Lobbyverband gelobte Vertragsfreiheit liegt aktuell vor allem in der Freiheit der Versicherer. Sie legen fest, was überhaupt versichert wird. Der BDV kritisiert, dass Sturmfluten und Meereshochwasser an Flussmündungen im GdV-Vorschlag gar nicht in der Elementarschutzversicherung auftauchen. Auch Regen, der als Sickerwasser in Keller eindringt, sei ausgeschlossen. Die Ausstiegsklausel und der damit verbundene Verzicht auf staatliche Hilfe, die findet der BDV auch nicht gut. Zitat Rehmke, man kann den Staat nicht von einer Haftung freimachen oder ihn von der Pflicht zur Daseinsvorsorge und Klimafolgenanpassung entbinden.
Dass der Staat in Anpassung an die Folgen der Erderhitzung investieren muss, das sieht auch der GdV so. Zitat Rollinger, eine Pflicht allein verhindert keinen einzigen Schaden. Wer nur über Pflichten spricht, aber nichts an Bebauung, Raumordnung oder Schutzmaßnahmen ändert, baut ein System auf Sand. Und er sagt auch, dass mehr Klimaschutz nötig ist, also nicht nur Anpassung. Nochmal Zitat, das Geschäftsmodell der Versicherungswirtschaft gerät in Gefahr, wenn die Erderwärmung auf 3 Grad zugeht. Zitat Ende. Das ist schon spannend, denn Rollingers Verband GdV ist die größte Lobbyorganisation Deutschlands. Also sein Wort hat Gewicht.
Bei unserem zweiten Thema geht es um die Wärmewende. Aber wir reden jetzt nicht über Heizung und das Heizungsgesetz, das die Bundesregierung ja reformieren will und dabei nicht so richtig vorankommt. Unser Thema ist heute die energetische Sanierung von Gebäuden, also der Einbau von mehrfach verglasten Fenstern, die Dämmung von Dächern und die Dämmung von Fassaden. Alles Maßnahmen, die dabei helfen, dass weniger geheizt werden muss. Und da werden ja immer noch überwiegend fossile Brennstoffe eingesetzt, was dann entsprechend große Mengen an CO2 verursacht. Nun, in dieser Woche haben Branchenverbände neue Zahlen vorgelegt, wie es um die Sanierungsquote in Deutschland bestellt ist, also wie viele der knapp 20 Millionen Wohngebäude in Deutschland pro Jahr klimagerecht saniert werden.
Und nicht sehr gut steht's damit, das zeigen die Zahlen. Im letzten Jahr, also 2025, ist die Sanierungsquote in Deutschland weiter gesunken. Sie liegt jetzt nur noch bei 0,67%. Im Jahr davor waren es noch 0,69%. Ich nenne jetzt auch mal die Zahlen für die beiden Jahre davor, weil man da sieht, dass es tatsächlich immer weiter runtergeht. Im Jahr 2023 lag die Sanierungsquote noch bei 0,7% und im Jahr 2022 waren es sogar noch 0,88%. Das ist wenig und es ist sehr weit entfernt von der Zielmarke, die immer wieder genannt wird, um zu einem klimaneutralen Gebäudebestand zu kommen. Demnach müssten mindestens 2% der Gebäude pro Jahr klimagerecht saniert werden.
Bei den gut 2 Millionen Nicht-Wohngebäuden in Deutschland ist die Quote übrigens etwas besser. Sie lag letztes Jahr bei 0,92%, aber auch hier gibt es eine rückläufige Tendenz. Im Jahr davor waren es noch 0,95%. Aber gucken wir uns mal an, warum die Sanierungsquote so niedrig ist. Da gibt es verschiedene Gründe. Zum einen, solche Maßnahmen sind ziemlich teuer. Das macht man nicht mal einfach so. Und das lässt sich auch an den Zahlen ablesen. Die Maßnahme, die am kostengünstigsten ist, nämlich der Einbau neuer Fenster, die kommt auch am häufigsten vor. Da liegt die Sanierungsquote bei 1,19%. Aber je mehr Aufwand und Kosten anfallen, desto geringer ist die Quote, nämlich bei der Dämmung von Dächern 0,74% und bei der Dämmung von Fassaden nur 0,46%.
Ja, es gibt zwar Förderprogramme, aber die sind zum einen mit hohem bürokratischem Aufwand verbunden, ja, und zum anderen sind sie relativ bescheiden. Der Branchenverband Energieeffiziente Gebäudehülle, der jetzt die Zahlen vorgelegt hat, der sagt, dass die Förderung nur bis zu 25% der Kosten deckt. Das ist im Vergleich zu der Förderung beim Heizungstausch wenig. Da gibt's nämlich eine Grundförderung von 30% und je nach Einkommenssituation kann es auf bis zu 70% der Kosten steigen. Das ist dann auch für Leute mit geringerem Einkommen machbar.
Bei der energetischen Sanierung ist es anders und deshalb hat die Förderung dort auch, wie bei vielen anderen Förderprogrammen, eine soziale Schieflage. Das heißt, es sind vor allem Haushalte mit höherem Einkommen, die so eine Förderung in Anspruch nehmen und davon profitieren können. Für viele ist das aber schlichtweg zu teuer und wird dann halt auch nicht gemacht. Und deshalb lautet auch eine Forderung der Branche, die Politik soll die Förderung erhöhen und zwar auf dasselbe Niveau wie beim Heizungstausch.
Ein ganz anderes Argument hat die Stiftung Klimaneutralität kürzlich eingebracht. Zusammen mit dem Analyse- und Beratungsunternehmen Prognos haben sie ausgerechnet, dass auch eine Sanierungsquote von nur 1% reichen würde, um die Klimaziele zu erreichen. Und zwar, indem man das tut, was ohnehin geplant ist. Man stellt auf Wärmenetze und Wärmepumpen um. Und der Clou, das könnte kostenneutral funktionieren.
Die Idee geht so, im Vergleich zu einem Szenario, bei dem eine Sanierungsquote von 1,7% angestrebt wird, hat man bei einer Quote von nur 1% einen geringeren Investitionsbedarf. Man spart Geld. Fürs Heizen muss aber mehr ausgegeben werden. Das hält sich aber einigermaßen die Waage. Durch die Umstellung auf Wärmenetze und Wärmepumpen wird immer weniger fossile Energie eingesetzt, sodass der Gebäudebestand klimaneutral werden kann, je mehr erneuerbare Energien genutzt werden.
Und die energetische Sanierung könnte und sollte sich dann auf Gebäude konzentrieren, die von der Energieeffizienz her besonders schlecht performen, die sogenannten Worst Performing Buildings, die aus energetischen Gründen noch nicht effizient mit Wärmepumpen versorgt werden können. Aber auch bei diesem Konzept wäre es erforderlich, dass die Sanierungsquote steigt. Denn die Zahlen zeigen ja, dass wir selbst eine Quote von nur 1% noch lange nicht erreicht haben.
Und jetzt kommen wir zu unserem dritten Thema. Es geht um den ADAC, Deutschlands größten Verein mit gut 22 Millionen Mitgliedern. Und in dieser Woche gab es da einen bemerkenswerten Rücktritt. Gerhard Hillebrand, der als Verkehrspräsident des ADAC dort im Präsidium saß, hat sein Amt niedergelegt, nachdem er sich in einem Interview unter anderem positiv zum CO2-Preis geäußert hatte. Und diese Äußerungen, so hat es der ADAC mitgeteilt, haben, Zitat, zu erheblichen Irritationen bei Mitgliedern sowie zahlreichen Beschwerden und Kündigungen geführt und zu einem Reputationsschaden, für den Hillebrand nun persönlich Verantwortung übernimmt. Was da eigentlich passiert ist und woher die Aufregung kommt, das gucken wir uns jetzt genauer an.
Im Dezember, kurz vor Weihnachten, hat Hillebrand der neuen Osnabrücker Zeitung ein Interview gegeben und darin unter anderem gesagt, Zitat, der ADAC hält die CO2-Bepreisung für ein richtiges Instrument, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Zitat Ende. Ja, und er hat auch darauf hingewiesen, dass, nochmal Zitat, eine Preiserhöhung nur dann positiv wirkt, wenn auch ausreichend Möglichkeiten bestehen, diese mit alternativen Angeboten zu vermeiden. Konkret hat er damit gemeint, günstige E-Autos oder CO2-arme Kraftstoffe.
Das sind jetzt keine Äußerungen, die Irritationen auslösen müssen oder Empörungen oder Massenaustritte aus dem ADAC. Vielleicht wäre das Interview auch völlig folgenlos geblieben, aber es kamen noch ein paar Sachen dazu. Nummer eins, die Zeitung hat eine sehr zugespitzte Überschrift über das Interview gesetzt, nämlich ADAC hält teureren Sprit für sinnvoll. Dann hat die Bild-Zeitung das auch nach ein paar Tagen aufgegriffen und scharf kommentiert, genauso auch weitere Medien wie zum Beispiel Focus Online und dann auch die AfD. Und dann hat die Bild das auf der Titelseite gebracht und von einer Austrittswelle berichtet. Damit ist die Empörung dann wirklich da gewesen.
Laut dpa sind im Januar 60.000 Leute ausgetreten im Zusammenhang mit Hillebrands Äußerung. Gleichzeitig sollen aber auch 100.000 Leute neu eingetreten sein. Der ADAC hätte darauf hinweisen können und sich hinter seinen Verkehrspräsidenten stellen und eine sachliche Debatte fordern können. Zur CO2-Bepreisung kann man ja unterschiedlicher Ansicht sein und es lässt sich auch darüber streiten, ob ein CO2-Preis wirklich das beste Mittel ist, um Menschen zum Umsteigen auf klimafreundliche Alternativen zu bringen.
Denn natürlich gibt es auch berechtigte Kritik. So ein CO2-Preis, der belastet Menschen mit geringem Einkommen ja tatsächlich mehr als Vermögende und jene auf dem Land zum Beispiel auch stärker als StädterInnen, die eine gute ÖPNV-Anbindung haben und deswegen nicht beim Tanken CO2-Preis zahlen müssen. Deshalb wäre es zum Beispiel eine gute Idee, wenn die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung an die Bürger und Bürgerinnen zurückfließen würden über ein Klimageld. So war es ja anfangs auch geplant, aber das wurde nie umgesetzt.
Und damit sind wir schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Und wenn euch das Klima-Update gefällt, Abonniert uns gerne und lasst uns auch gerne eine Bewertung und Feedback da. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid.
Und nun möchten wir uns noch bei unseren SpenderInnen bedanken, die regelmäßig für das Klima-Update spenden. Das sind Heiko Pachel, Angelika Göser, Alessandro Speciale, Julian Scheuerer, Roland Monsonius, Harald Manz, Nuri Erengin, Michael Radatz, Patrick Seber, Sebastian Beiwinkel, Kai Zitzmann, Helmut Frieder, Daniel Holderbach, Roy Kavanagh, Philipp Dressler, Saskia Reinbeck, Hilmar Hinz, Franz Baumann, Bernd Föhringer, Lukas Pechtold und Hugo Bandorf. Vielen Dank für eure Unterstützung und euch allen ein schönes Wochenende.
Ja, vielen Dank auch von mir. Tschüss.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.